Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, freue mich über das große Interesse. Der Saal ist ja seit gestern schon ausgebucht und wir hätten offenbar noch einmal 100 Plätze mehr brauchen können. Ganz besonders freue ich mich über die Schülerinnen und Schüler der Handelsakademie Bregenz und vom Borg Götzis. Sie sind zusammen mit ihrem Lehrer Günter Berger und ihrer Lehrerin Christina Burtscher gekommen. Und dies, obwohl für sie heute schon um 7.40 Uhr Schulbeginn war. Toll, dass es so interessierte junge Menschen und engagierte Lehrpersonen gibt. Heute ist Mittwoch, der 10. Oktober 2018. Unser Thema heißt: Gesundheit ist kein Zufall. Und Sie werden von ganz neuen, aktuellen Forschungsergebnissen der Epigenetik hören, die zeigen, dass Gene kein Schicksal sind, sondern vom Leben geprägt werden. Referent ist Dr. Peter Spork. Er hat dieses gleichnamige Buch geschrieben: Gesundheit ist kein Zufall, wie das Leben unsere Gene prägt, die neuesten Erkenntnisse der Epigenetik. Dieses Buch ist letztes Jahr erschienen und es avancierte gleich auf die Spiegel-Bestsellerliste und liegt jetzt schon in der vierten Auflage vor. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb: eines der sechs wichtigsten Bücher der Saison. Was für eine Auszeichnung für einen Autor, wenn man bedenkt, jährlich erscheinen etwa 100.000 Bücher neu und das ist eines der sechs wichtigsten Bücher. Warum ist das Buch so wichtig? Weil es ohne zu sehr... Die Verkühlung macht mir doch mehr zu schaffen, als mir lieb ist, weil es ohne zu sehr zu vereinfachen, auf gut verständliche Art ein komplexes Wissen vermittelt, evidenzbasierte wissenschaftliche Erkenntnisse, die man noch vor 10 Jahren nicht nur für nicht möglich gehalten hätte, sondern die Biologen und Ärzte kopfschüttelnd als Spinnerei abgetan hätten. So können die neuesten Erkenntnisse der Epigenetik beispielsweise zeigen, eine ganz entscheidende Zeit im Leben sind die 12 Monate vor der Geburt und die 12 Monate nach der Geburt. In diesen 2 Jahren wird ein großer Teil unserer Persönlichkeit und Widerstandskraft festgelegt. Erfahrungen der Eltern und der Großeltern werden molekularbiologisch gespeichert und an die Kinder und Enkelkinder weitergegeben. Diese Erkenntnisse geben Hoffnung, weil Entschuldigung. Diese Erkenntnisse geben Hoffnung, weil sie zeigen, dass das Erkrankungsrisiko nicht von einem blinden Zufall abhängt, sondern oft beeinflussbar ist. Die neuen Erkenntnisse der Epigenetik machen Mut, weil sie zeigen, dass unser Schicksal nicht allein vom Erbgut bestimmt wird, sondern dass wir es durch unseren Lebensstil beeinflussen können. Und diese Erkenntnisse stärken damit die Selbstwirksamkeit, was wiederum ein entscheidender Faktor der Salutogenese, der Erhaltung von Gesundheit ist. Das Buch Gesundheit ist kein Zufall ist kein banaler Ratgeber, sondern es will lediglich aufklären, erklären, bewusst machen. Es behandelt die großen Fragen der Krankheitsvorsorge, vor allem die Widerstandskraft gegen komplexe Krankheiten, auch multifaktorielle Leiden oder Volkskrankheiten, Zivilisationskrankheiten genannt, denn sie sind die eigentlichen Killer in den Industriestaaten. Zu diesen Volkskrankheiten zählen konkret starkes Übergewicht, Typ-2-Diabetes, Rheuma, Asthma, Allergien, Bluthochdruck, verkalkte Gefäße und andere Herz-Kreislauf-Störungen als Auslöser von Herzinfarkten, Schlaganfall, Depressionen, Ängste, Schlaflosigkeit und viele andere psychische Störungen, Altersdemenz, womöglich sogar Morbus Alzheimer und Krebs natürlich. Ich freue mich, dass der Autor dieses sensationellen Buches jetzt unser Gast ist, Dr. Peter Spork aus Hamburg. Er hat Biologie studiert, auch Anthropologie und Psychologie, und er wurde im Bereich Neurobiologie und Biokybernetik promoviert. Seit bald 30 Jahren ist er freiberuflicher Wissenschaftsjournalist. Er hat mehrere populärwissenschaftliche Bücher veröffentlicht, die in 9 Sprachen übersetzt wurden, darunter der Bestseller Der zweite Code, und er ist außerdem Autor und Herausgeber des Newsletter Epigenetik. Zwei andere Spezialgebiete von Dr. Peter Spork sind die Schlafforschung und die Chronobiologie. In seinem Debattenbuch Wake Up, Aufbruch in eine ausgeschlafene Gesellschaft, forderte er schon vor 4 Jahren die Abschaffung der Sommerzeit, ein Umdenken bei der Schichtarbeit, mehr Rücksicht auf die Chronotypen der Menschen bei den Arbeitszeiten und einen späteren Schulbeginn, nicht um 7.40 Uhr in der Früh. Lieber Herr Dr. Spork, Feldkirch liegt ja bekanntlich nicht in der Nähe von Hamburg. Umso mehr freut es mich, dass durch Ihre umsichtige Planung es möglich geworden ist, diesen Termin heute für uns zu reservieren. Seien Sie ganz herzlich willkommen.
Ja. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Köp. Sie können jetzt Ihre Stimme schonen. Jetzt darf ich reden. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Voller Saal ist natürlich super. Da kommt man gerne, auch wenn man so eine lange Zugfahrt hinter sich hat. Ich habe es in 2 Etappen gemacht. Das ist natürlich wirklich schön, in die Berge langsam reinzureisen von Hamburg aus. Ich liebe die Berge. Ich liebe das Skifahren. Aber jetzt muss ich ja erst mal reden. Und ich freue mich natürlich, dass Sie mir zuhören möchten. Auch gerade die Schüler begrüße ich. Das ist immer toll, wenn sich junge Leute interessieren. Ich weiß nicht, ob Epigenetik hier in Österreich schon Schulstoff in der Oberstufe ist. In Deutschland hat sich das überall inzwischen durchgesetzt. Das war tatsächlich vor 5, 6 Jahren anders. Das heißt, ich werde Sie einführen heute in eine völlig neue Wissenschaft oder eine Tochterdisziplin der Genetik, die tatsächlich so neu ist, dass sie eben erst seit 5, 6 Jahren in den Lehrplänen der Schule ist. Ja. Ich denke, ich fange einfach an. Meine Damen und Herren, sind Sie gesund? Ja, das ist gut. Das freut mich zu hören. Die Frage ist ja oft, die meisten Menschen, wenn man sie fragt, was ist, sind Sie gesund, dann antworten sie, naja, erstmal müsste ich wissen, was Gesundheit überhaupt ist. Wir müssten uns eigentlich darüber klar werden, wie wir Gesundheit definieren wollen. Und die meisten Menschen antworten darauf wiederum, ja, gesund bin ich, wenn ich nicht krank bin. Ist doch klar. Gesundheit ist das Gegenteil von Krankheit, ist die Abwesenheit von Krankheit. Die Weltgesundheitsorganisation, danke sehr, die Weltgesundheitsorganisation, die geht sogar noch weiter, die gesagt, Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechlichkeit, sondern ein Zustand kompletten körperlichen, mentalen und sozialen Wohlbefindens. Meine Damen und Herren, sind Sie gesund? Das ist schwierig, ne? Sehr schwierig. Ich glaube, dass das ein Teil der Probleme in den Gesundheitssystemen Österreichs, Deutschlands ist, dass wir meinen, wir alle meinen und unser Gesundheitssystem auch meint, vielleicht auch die Mediziner meinen, wir müssen einen Zustand erreichen, den wir im Grunde nie auf Dauer erreichen können. Einen Zustand nahezu unfassbarer Glückseligkeit, den man vielleicht für Bruchteile von Sekunden, Stunden, Minuten mal schafft, aber den man nicht dauerhaft erreichen kann. Alte Menschen sind in aller Regel krank. Sie haben Schmerzen. Das ist auch völlig normal. Wollen wir allen alten Menschen ihre Gesundheit absprechen? Wenn wir sagen, Gesundheit ist das Gegenteil von Krankheit, dann tun wir das. Ich will Ihnen heute eine neue Definition von Gesundheit präsentieren. Ich will Ihnen sagen, dass Gesundheit eben nicht das Gegenteil von Krankheit ist. Dass Krankheiten natürlich sehr oft zufällig auftreten können. Dass es aber etwas gibt, was die Wahrscheinlichkeit dieses zufälligen Auftretens von Krankheiten beeinflussen kann. Und das ist unsere Gesundheit. Und es gibt eine Wissenschaft, eine neue Wissenschaft, eben diese Epigenetik, die erklärt uns sehr genau, die begleitet uns auf dem Weg zu diesem neuen Gesundheitsverständnis. Denn sie beantwortet uns Fragen wie, wie werden wir, was wir sind? Oder was prägt uns eigentlich? Und letztlich beantwortet die Epigenetik uns eben auch die Frage, was ist eigentlich Gesundheit? Nämlich es sind diese Kräfte, die uns prägen, die uns werden lassen, was wir sind. Epigenetik ist keine Esoterik. Ich lege großen Wert darauf, das hier nochmal zu erwähnen. Epigenetik ist knallharte Wissenschaft, ist sehr komplizierte Wissenschaft. Es ist Molekularbiologie, es ist ein Bestandteil der Genetik. Und es gab 3 Medizin-Nobelpreise in den letzten 10 Jahren, die letztlich mehr oder weniger direkt mit Epigenetik zu tun hatten. Nicht zuletzt deshalb ist es ja nun auch in die Schullehrpläne aufgenommen worden, das Gebiet. Das Time Magazine, das große amerikanische Magazin, hat 2010 eine große Titelgeschichte über Epigenetik gemacht. Why your DNA isn't your destiny? Warum ihre DNA, dieser Text dieses Erbgutmoleküls, warum der nicht ihr Schicksal bestimmt? Und diese Titelgeschichte endete mit dem Satz, das Zeitalter der Epigenetik, das hat begonnen. Ich selber habe das ein Jahr vorher gewusst. Der zweite Code war das weltweit erste populärwissenschaftliche Buch, das in Epigenetik eingeführt hat. Und das war eben mein erstes Buch zum Thema. Heute will ich Ihnen all die Dinge zeigen, die sich seitdem, seit 2009, neu dazu entwickelt haben, die gezeigt haben, dass sich unser Gesundheitsverständnis auf der Basis der Erkenntnisse der Genregulationsforschung verändern müssen. Und dazu möchte ich Ihnen zunächst eine Dame vorstellen, die vielleicht viele von Ihnen kennen. Diese Dame heißt Jeanne-Louise Calment. Jeanne-Louise Calment wurde im Jahr 1875 in Arles in Südfrankreich geboren. Sie starb erst 1997 im Alter von 122 Jahren, 5 Monaten und 14 Tagen. Jeanne Calment war unfassbar gesund. Sie war so gesund, sie hat erst mit 119 Jahren aufgehört zu rauchen. Ja, nicht, dass Sie jetzt alle anfangen zu rauchen. Zigarettenkonsum gehört zu den größten Faktoren, die unsere Lebenserwartung verringern. Aber es gibt offensichtlich Menschen, die sind so widerstandsfähig, so resilient, dass sie sogar mit diesem heftigen Gift umgehen können. Das ist schon spannend. Und natürlich haben die Wissenschaftler sich immer gefragt, was war Besonderes an dieser Frau oder an ähnlichen superalten Menschen? Sie kennen ja viele dieser Menschen. Und sie haben natürlich nach den Genen gesucht, die berühmten Methusalem-Gene. Aber dort sind sie nicht sehr fündig geworden. Man sagt heute, 20 bis vielleicht maximal 25% unserer Lebenserwartung sind durch die Gene festgelegt. Das heißt, 75 bis 80% sind es nicht. Das ist eine gute Botschaft, würde ich sagen. Denn alles, was nicht genetisch ist, was nicht im Text der DNA festgeschrieben ist, ist zumindest in der Theorie irgendwie durch uns beeinflussbar. Wie genau, das wissen wir natürlich noch nicht in aller Regel, aber wir sind auf dem Weg dahin, diese Mechanismen zu erforschen. Der erste wichtige Punkt ist dabei etwas, was ich Erbe-Umwelt-Interaktion nennen möchte. Die Erbe-Umwelt, die Interaktion der Umwelt mit den Genen, die wir geerbt haben und die sozusagen die Umwelt, die den Genen sagt, was aus ihrem Potenzial herausgeholt wird, das war offensichtlich bei Jeanne Calment unheimlich gut. Das ist sehr gut gelungen bei ihr, sodass sie eben sehr alt geworden ist. Und das sind letztlich die entscheidenden Faktoren, auf die wir da Einfluss nehmen können, die Sie alle kennen. Es ist die Frage, wie entspannt lebe ich, wie viel schlafe ich, wie oft erhole ich mich, wie oft baue ich Stress ab, überwinde ich auch stressende Situationen so, dass ich daraus Kraft schöpfen kann. Die Überwindung einer belastenden Situation ist etwas sehr Positives, was meine Widerstandsfähigkeit stärkt. Wie ernähre ich mich, wie viel bewege ich mich? Sie kennen das alle, der sprichwörtlich gesunde Lebensstil. Da hat Frau Jeanne Calment auch ziemlich viel Gutes getan. Man weiß, sie hatte ein sehr entspanntes Leben. Zumindest kann man davon ausgehen. Sie hat nämlich früh einen reichen Mann geheiratet. Der ist dann auch noch in jungen Jahren gestorben. Wobei das aus ihrer Warte sehr relativ war. Sie hat alle ihre Enkel und Enkelinnen auch überlebt. Sie hat offensichtlich zeitlebens sich recht sparsam ernährt. Sie war nie übergewichtig. Sie war immer eher an der unteren Grenze, also sehr schlank. Und sie hat sich viel bewegt. Sie hat Sport gemacht und all diese Sachen. Sie hat jeden Abend ein Glas Portwein getrunken. Das möchte ich jetzt nicht kommentieren. Es hat zumindest offensichtlich nicht geschadet. Gut, das ist Erbe-Umwelt-Interaktion. Gesundes Leben, was Sie alle mit Ihrem Leben aus Ihren Genen sozusagen herausholen. Das werde ich Ihnen gleich noch genau erklären, wie das funktioniert. Da ist nämlich die Epigenetik auch ganz wichtig bei. Aber da ist noch mehr. Es ist noch mehr, was so ein langes Leben ausmacht, was auch bei Ihnen mitentscheidet darüber vielleicht, wie lange Sie einmal leben werden. Und das ist der Lebensstil der Vorfahren. Und das ist neu. Damit beschäftigen wir uns eigentlich erst seit 10, 15, vielleicht 20 Jahren, dass auch der Lebensstil unserer Vorfahren uns entscheidend prägt und entscheidend mitbestimmt, wie gesund wir sind, wie widerstandsfähig wir sind, was für eine Persönlichkeit wir haben. Und das tut der Lebensstil der Vorfahren auf zwei Arten. Das eine ist die sogenannte perinatale Programmierung. Herr Köp hat das eben schon angesprochen. Das sind diese berühmten 2 Jahre um die Geburt. Ein Jahr, für alle, die gut rechnen können, die wundern sich vielleicht, dass es nicht 9 Monate sind. Nein, ein Jahr, warum erkläre ich Ihnen noch? Ein Jahr vor der Geburt bis ein Jahr nach der Geburt. Wobei das nach der Geburt, das kann man natürlich noch ausweiten, bis zur Pubertät, letztlich bis in die Adoleszenz hinein. Weil das die Phasen sind, wo sich unsere Organe entwickeln, wo unser Gehirn sich ausbildet. Gerade in der Pubertät passiert da natürlich noch mal eine Menge. Und in dieser Zeit sind unsere Organe, ist unser Stoffwechsel, ist unser Hormonsystem empfänglich für Signale von außen. Und eben in dieser perinatalen Phase bestimmen die Eltern, in aller Regel die Eltern, welche Signale von außen kommen. Die ersten 9 Monate ist unsere Mutter unsere Umwelt. Wir leben in ihrem Mutterleib, nicht in ihrem Leib. Und das Jahr oder die ersten 1, 2, 3 Jahre nach der Geburt bestimmen auch die Eltern maßgeblich, was wir essen, wie viel Stress wir haben, wie gut die Eltern-Kind-Bindung funktioniert. Das heißt, die Eltern bestimmen praktisch das größte Teil unserer Umwelt. Und unsere Gesundheit entsteht in diesem Moment. Wir werden in diese Welt hineingeprägt. Und das werden wir molekularbiologisch. Es verändern sich Strukturen in unseren Zellen, in den Zellkernen. Das sind vor allem auch die epigenetischen Strukturen. Und das geht immer weiter, bis ins hohe Alter. Das passiert auch noch bei Ihnen. Nur, dass Sie nicht mehr ganz so empfänglich sind für diese Signale, wie als Sie noch im Mutterleib waren. Aber es heißt nicht, dass wenn Sie heute entscheiden, morgen vielleicht ein gesünderes Leben zu führen, dass das nicht auch noch bei Ihnen positive Wirkungen hat. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, der ist noch etwas umstritten, aber der ist hochspannend. Und zwar, dass Umweltanpassungen, letztlich rede ich über Umweltanpassungen, die Umwelt, in der ich lebe, wie viel Stress meine Eltern haben in der Zeit, wo ich ein Kind bin, ob sie Zeit für mich haben, wie sie mich ernähren, all diese Sachen, die prägen mich und die verändern vielleicht nicht nur meine Zellen des Körpers, sondern sie verändern vielleicht auch meine Samenzellen, meine Keimzellen. Bei Frauen die Eizellen, bei Männern die Samenzellen. Sie verändern nicht den Text der Gene. Der Text der Gene ist unveränderlich. Ich rede nicht über Genmutationen. Ich rede über epigenetische Veränderungen. Was das ist, werde ich Ihnen gleich erklären. Und die passieren vielleicht sogar in den Keimzellen und werden gemeinsam mit den Genen weitervererbt an folgende Generationen. Ich werde Ihnen Beispiele nennen, noch ganz zum Ende meines Vortrags, dass das bei Tieren im Grunde eindeutig belegt ist, dass das passiert. Bei Menschen, wie gesagt, ist es noch umstritten. Aber wenn es sich tatsächlich bewahrheitet, dann heißt das, dass nicht nur der Lebensstil der Eltern von Jeanne Calment in der Zeit um ihre Geburt herum prägend war, sondern vielleicht sogar schon der Lebensstil ihrer Eltern, als diese Kinder waren, oder ihrer Großeltern, bevor diese ihre Eltern bekommen haben. Das ist natürlich eine völlig neue Dimension. Es eröffnet, der Reflex ist natürlich immer, man guckt zurück, was war da alles, was haben meine Eltern, was haben meine Großeltern gemacht und woran sind die alle schuld? Ich bin so fürchterlich hibbelig oder manchmal aggressiv oder aufbrausend, das war alles mein Großvater schuld, weil der war ja im Krieg. Und ja, also diese Sachen, über die können wir gerne nachher diskutieren. Ich finde es aber viel spannender, sich zu überlegen, und das ist eine gesellschaftliche Frage, was lernen wir aus diesem Wissen für die Zukunft? Also was können wir heute tun für die Gesundheit unserer Kinder, Enkel und Urenkel? Wo muss heute Gesundheitsprävention ansetzen? Ja, das vielleicht als Vorrede. Ich will jetzt in der nächsten knappen Stunde Ihnen diese drei Punkte nacheinander sozusagen nahebringen. Die Erbe-Umwelt-Interaktion, was ist das? Letztlich, was ist Epigenetik? Dann ein bisschen was über perinatale Prägung erzählen, was weiß man darüber heute? Und dann zum Schluss sagen, wie sieht das eigentlich aus mit dieser spannenden transgenerationellen epigenetischen Vererbung? Was ist da dran, was weiß man dazu heute und was hat das eigentlich für Konsequenzen? Wenn wir über Gene reden und über Umwelt, über Erbe-Umwelt-Interaktion, dann denken wir alle an diese leidigen Diskussionen, die seit 100 Jahren, eigentlich seit man über Gene redet, existieren. Die Frage, was prägt uns mehr? Die Gene, das, was wir von unseren Eltern genetisch geerbt haben, oder ist es die Umwelt, die Erziehung, die Schule, Freunde? Diese Frage ist im Grunde falsch gestellt. Wir dürfen nicht fragen, wie viel Prozent genetisch, wie viel Prozent umweltbedingt. Weil alles, was Sie vor sich sehen, wenn Sie morgen in den Spiegel gucken und diesen wunderbaren Menschen betrachten, dieses Wunder der Natur, alles, was Sie da vor sich sehen, ist ein Produkt und nicht die Summe, ein Produkt aus dem Text der Gene, den Sie von Ihren Eltern und Ihren Großeltern geerbt haben und dem, was die Umwelt daraus geformt hat. Teilweise aus Ihrem eigenen Antrieb heraus, teilweise aus dem Antrieb Ihrer Umwelt heraus. Und Sie können diese Faktoren nicht trennen, weil jedes Merkmal, zumindest wenn es komplexe Merkmale sind, wenn es keine monogenetischen Merkmale sind, wie die Augenfarbe, die Haarfarbe oder irgendwelche echt schlimmen Erbkrankheiten, sondern komplexe Merkmale wie Gesundheit, Persönlichkeit, Volkskrankheiten, Krebs, psychische Krankheiten. Wenn es um diese Merkmale geht, dann sind daran immer Tausende von Genen zugleich beteiligt. Und Sie entscheiden mit Ihrem Lebensstil, wie diese Gene abgelesen werden. Und deshalb kann man diese Dinge nicht voneinander trennen. Natürlich, eineige Zwillinge sehen sich sehr ähnlich, weil äußere Merkmale nun mal sehr strengen genetischen Regeln folgen. Und wir haben in diesem Genetik, in diesem Zeitalter der Genetik gelernt oder wir haben gedacht zu lernen, dass alle unsere Eigenschaften nach diesen Regeln funktionieren. Tun sie aber nicht. Ich werde Ihnen gleich ein Beispiel zeigen. Wenn eineiige Zwillinge krank werden im Alter, oder ich kann das auch jetzt schon erzählen, das Beispiel. Wenn eineiige Zwillinge krank werden im Alter und das tut nur einer der beiden und der andere nicht, das können Sie wissenschaftlich untersuchen, was da passiert ist. Wenn ein Zwilling Diabetes hat, der andere nicht, einer Brustkrebs hat, der andere nicht, dann finden Sie, wenn Sie das analysieren, dass diese Menschen nach wie vor genetisch nahezu identisch sind. Ist ja bei eineiigen Zwillingen auch so zu erwarten. Aber dass sie sich durch die Regulation ihrer Gene unterscheiden und dass da Gene unterschiedlich reguliert werden, die wiederum das Krankheitsrisiko beeinflussen. Das heißt, die Gene müssen gar nicht mutiert sein, sie müssen gar nicht krankhaft verändert sein, sondern es reicht, wenn diese Gene mehr oder weniger stark abgelesen werden in ihren Zellen. Auch das erhöht ihr Risiko für Diabetes oder Krebs. Und genau damit beschäftigt sich die neue Wissenschaft der Epigenetik. Und Sie können sogar Experimente machen mit Mäusen, die genetisch absolut identisch sind, die geklont sind. Das hat Randy Jodl gemacht, ein Toxikologe in Durham, USA. Er hat Mäuse entwickelt, die einen kleinen Gendefekt haben. Das ist ein Modellsystem. Und die sind genetisch völlig identisch, diese Mäuse. Und dann lässt er diese vielen, vielen Klone von unterschiedlichen Müttern austragen. Und diese Mütter, denen gibt er unterschiedliches Futter. Manche Mütter bekommen Giftstoffe, Plastikinhaltsstoffe, Bisphenol A, Sie kennen das. Ist nicht umsonst auch Schnullern inzwischen verboten, in Schnullern verboten. Diese entwickeln sich in eine eher negative Richtung. Es werden Gene, die eigentlich abgeschaltet werden sollten, die werden nicht abgeschaltet. Andere Mäuse, deren Mütter besonders gesund und vielfältig ernährt haben, die bestimmte Nährstoffsubstanzeninhalte kriegen, bei denen kommen besonders viele gesunde Mäuse raus. Und diese Mäuse unterscheiden sich äußerlich so wie dick und doof bei den Menschen, so wie Stan Laurel und Oliver Hardy. Und wenn Ihnen jemand sagt, Stan Laurel und Oliver Hardy waren eineiige Zwillinge, dann ist das natürlich Unfug. Aber was diese Experimente mit den Mäusen uns zeigen, ist, dass sie nicht sagen können, welche der Unterschiede zwischen Stan Laurel und Oliver Hardy, zwischen dick und doof, tatsächlich genetischer Ursache sind und welche umweltbedingt sind und umgekehrt. Sie können es nicht sagen. Ja, Randy Jerdl sagt deshalb auch, wir haben eine ungeahnte Macht über unser Erbgut und das unserer Kinder. Und er sagt auch, die meisten Krankheiten, die entstehen nicht erst im Erwachsenenalter. Ihr Ursprung liegt oft schon in den frühesten Entwicklungsstadien, direkt nach der Befruchtung. Das sind die wichtigen Erkenntnisse der Epigenetik. Sie können ihre Gene nicht verändern, aber das ist weitgehend und oft egal, wenn sie nicht eine Erbkrankheit geerbt haben. Aber sie können entscheiden, wie diese Gene reguliert werden. Und das ist viel, viel wichtiger, wenn es um Volkskrankheiten geht, wenn es um ihre Widerstandsfähigkeit geht, wenn es um ihre Gesundheit geht. Genetik beschäftigt sich ja mit Genen. Und die meisten Menschen dann denken dann, Gene sind vor allem dazu da, Informationen an Kinder und Enkel weiterzugeben. Bei Genetik denken wir immer an Vererbung, an folgende Generationen. Aber das ist ja gar nicht, das ist zwar eine schöne Sache und es ist gut, dass das so ist, weil sonst würden wir aussterben. Aber das Entscheidende, die Hauptaufgabe der Gene ist doch eine ganz andere. Sie haben 30 Billionen Körperzellen. In jeder dieser Körperzellen haben Sie einen winzig kleinen Zellkern. Und in jedem dieser Zellkerne sind 2 Meter DNA-Faden. 2 Meter in jedem Ihrer Zellen. Und darauf sind 22.500 Gene. Und jede dieser Zellen liest permanent viele, viele von diesen Genen ab und erzeugt Biomoleküle. Das heißt, die Gene sind sozusagen unsere Arbeitstiere, sind die Blaupausen dafür, dass unsere Zellen permanent Hormone, Enzyme, Botenstoffe, Bauteile erzeugen kann. Und das macht die Genetik für uns und unsere Gesundheit so wichtig. Weil unser Leben, unsere Existenz, alles, im Moment sind vor allem die Gene in ihren Nervenzellen im Gehirn wahnsinnig aktiv. Also ihre Nervenzellen, die verbrauchen im Moment die ganze Energie, weil sie wollen ja verstehen, was ich erzähle. Und da werden unglaublich viele Gene gerade abgelesen, sonst würden sie mich nicht verstehen. Das ist die Hauptaufgabe der Gene. Deshalb war ja auch die Begeisterung so riesengroß, als nach dem Humangenomprojekt Ende des letzten Jahrhunderts der erste menschliche Gencode sozusagen gelesen werden konnte. Es gab damals im Jahr 2000, da war die Grobfassung fertig, eine sehr berühmte Pressekonferenz. Bill Clinton hat sich vor die Weltöffentlichkeit gestellt mit 2 Forschern, die beteiligt waren, und er hat der Welt erklärt, heute haben wir das Buch des Lebens offen vor uns liegen. Die Lebenserwartung eines Menschen, die steigt heute um 25 Jahre in diesem Moment. 25 Jahre, nur weil wir den Text der Gene kennen. So groß war damals die Begeisterung. Die Forscher haben selber gesagt, hinterher Craig Venter war beteiligt, der hat gesagt, im Rückblick waren wir so naiv, dass es fast schon peinlich ist. Weil man lernen muss, dass der Text der Gene eben nicht alles ist. Wenn Sie nur den Text Ihrer Gene betrachten würden, meine Damen, ich trete Ihnen jetzt hoffentlich nicht zu nahe, aber dann wäre es so, dass Ihr Partner, Ihr Mann, rein genetisch vom Text her, einem Schimpansenmenschen ähnlicher wäre als Ihnen. Das überrascht Sie vielleicht auch gar nicht, weiß es nicht. Aber Menschen und Schimpansen sind zu 98,7% genetisch identisch. Und leider, die Männer können sich auch revanchieren, es funktioniert natürlich auch umgekehrt, aber das und es funktioniert natürlich auch nur, wenn Sie die Geschlechtschromosomen drin lassen, aber das ist egal. Entscheidend ist, Ihr Mann ist natürlich kein Schimpanse. Das heißt, der Text der Gene kann nicht alles sein, was Menschen und Schimpansen voneinander unterscheidet. Wie gesagt, 98,7% identischer Gentext. Andere Überraschung. Fliegen. Würmer haben um die 20.000 Gene. Das wusste man damals schon. Man dachte, Menschen müssen viel, viel mehr haben, weil wir sind ja viel toller als Fliegen oder Würmer. Aber stimmt nicht. Wir haben auch nur 22.000 Gene. Rekordhalter im Tierreich ist der Wasserfloh mit 31.500 Genen. Ist der Wasserfloh komplexer als wir? Ich wage das zu bezweifeln. Tatsächlich ist es so, dass viel entscheidender offensichtlich bei den allermeisten Merkmalen, viel entscheidender als der Text der Gene, die Regulation der Gene ist. Und das erklärt auch, warum in Ihrer Erbsubstanz, in Ihrer DNA, nur 1,5% dieses 3,3 Milliarden buchstabenlangen Textes, nur 1,5% tatsächlich Gene sind, im klassischen Sinn. Der Rest sind Strukturen, das weiß man heute. Früher dachte man, das ist einfach Müll, kann man auch wegwerfen, stimmt aber nicht. Der Rest dient der Regulation von diesen 22.000 Genen. Das heißt, der Aufwand ist riesengroß, der den Zellen sagt, wann, wo, in welchem Alter, zu welcher Zeit, in welchem Umfeld wird welches Gen abgelesen und welches nicht. Und da sind wir wieder bei der Gesundheit und da sind wir wieder bei Ihrem Leben. Da sind wir wieder bei dem Menschen, den Sie in Ihrem Spiegel sehen. Da sind Sie nämlich bei dem Punkt, wo Sie mit dem, was Sie essen, mit dem Sport, den Sie machen, mit der Menge Schlaf, die Sie sich zumuten oder auch nicht, damit beeinflussen, wie die Gene in Ihren Zellen abgelesen werden und welche Gene wie gut abgelesen werden können. Und damit verändern Sie sich. Das heißt nicht, dass Sie jetzt in Watte alles packen sollen und nur die super gesunden Sachen machen sollen, sondern Sie müssen sich Herausforderungen suchen. Sie müssen sich stellen den Herausforderungen, den Belastungen, aber es müssen solche sein, die Sie überwinden können, die Sie bewältigen können. Dann ist Ihr Körper in der Lage, jede Ihrer Zellen, zumindest theoretisch in der Lage, sich zu verändern, sich anzupassen und Sie sind danach ein gesünderer Mensch. Und dieser Prozess ist letztlich Ihre Gesundheit. Darauf komme ich zum Schluss zurück. Ich rede vor allem über Epigenetik, das ist so eines der ganz zentralen Elemente in der Genregulation, sind die epigenetischen Strukturen. Was sind das überhaupt für Strukturen? Epigenetik heißt so viel wie Zusatzgenetik, Nebengenetik, Übergenetik. Ich finde eigentlich den Begriff Zusatzgenetik am schönsten, weil er tatsächlich beschreibt, was dort passiert am besten. Sie haben eben diese DNA, diesen Text der Gene, nicht nackig in den Zellen rumliegen, sondern da sind Eiweiße immer wieder, die DNA ist immer wieder auf Eiweiße aufgewickelt, auf kleine Proteinkügelchen. Diese Proteinkügelchen haben Schwänze rausstehen und an diesen Schwänzen kann die Zelle ganz viele Veränderungen vornehmen. Sie kann acetylieren, methylieren, phosphorylieren, ubiquitinisieren, suboimisieren. Sie kann das einmal, zweimal, dreimal machen. Vergessen Sie es. Sie kann das einmal, zweimal. Was Sie sich merken müssen ist, es gibt 300 verschiedene Arten, wie jede ihrer Zellen beeinflussen kann, wie gut ihre Gene abgelesen werden können oder nicht. Das sind regelrechte Dimmer. An jedem ihrer Gene ist ein Dimmer dran und der verstellt, wie gut dieses Gen aktivierbar ist und wie schlecht. Weil sich die Zustände dieser Eiweiße verändern und die Eiweiße sich ganz fest anziehen können und dann können die Gene nicht mehr abgelesen werden, weil das Erbgut total kompakt zusammen ist oder weil das Erbgut ganz locker plötzlich sein kann, weil die Eiweiße sich abstoßen und die Gene wunderbar abgelesen werden können. So einfach ist es letztlich. Dann gibt es noch sogenannte DNA-Methylierung. Es können tatsächlich an bestimmten Stellen, an den Zytosinbasen, das für die Schüler hinten, an die Zytosinbasen können Methylgruppen angelagert werden, direkt an die DNA. Und die DNA verändert dadurch auch die Art, wie sie sich faltet. Und das beeinflusst auch, wie gut Gene abgelesen werden können. Mehr möchte ich eigentlich zur Biochemie jetzt hier gar nicht sagen. Ich denke, Sie glauben mir das. Es beschäftigen sich auf der ganzen Welt unendlich viele Wissenschaftler nur mit diesen Dingen, um das zu erforschen. Und das ist eine wahnsinnig wichtige Arbeit, weil es uns alle so viel weiterbringt. Das ist Grundlagenforschung, aber es bringt uns wirklich weiter, weil wir dadurch lernen, wie sich das Erbe, unser Erbgut, mit der Umwelt unterhalten kann. Das ist das Neue daran. Rudolf Jenisch, der große Stammzellforscher, der Deutschstämmige, der in Boston forscht, der hat gesagt, das Epigenom ist die Sprache, also die Gesamtheit ihrer epigenetischen Strukturen in einer Zelle ist die Sprache, in der die Umwelt mit den Genen spricht. Ihre Gene in allen Zellen sind gleich, sind identisch, egal ob es Leberzellen, Nervenzellen, Hautzellen sind. Sie haben 300 verschiedene Zelltypen, die haben alle die identischen Gene. Dass die so eine unterschiedliche Identität haben, so unterschiedliche Aufgaben haben, das machen ihre Epigenome. Sie sind unterschiedlich programmiert, diese Zellen. Sie sind programmiert auf Leberzelle, auf Hautzelle, auf Fettzelle, auf Muskelzelle, auf Nervenzelle. Weil völlig unterschiedliche Genprogramme aktivierbar sind in den verschiedenen Zellen. Und es geht eben noch weiter. Das beeinflusst nicht nur die Identität dieser Zellen, sondern es schenkt diesen Zellen ein Gedächtnis, vor allem auch ein Gedächtnis für Umwelteinflüsse. Die Sprache, in der die Gene mit der Umwelt reden. Die Gene, die Regulation der Gene, die epigenetische Regulation der Gene, die verstellt sich durch Signale von außen. Letztlich auch dadurch, wie viel Stress sie haben oder wie oft sie diesen Stress überwinden, wie viel Geborgenheit sie haben, wie oft sie meditieren, was sie essen, wie viel Sport sie machen. Solche Dinge verändern den Stoffwechsel in ihren Zellen, weil die Zellen müssen ja darauf reagieren. Und wenn sie es immer wieder tun, dann frieren sie ihre Zustände ein. Das heißt, es werden diese Histone umgebaut. Es passieren diese Methylierung, Acetylierung, Sublimierung, Phosphorylierung und all dieses Zeugs. Und ihre Zellen fangen an, sich zu erinnern. Sie haben ein anderes Programm. Das Programm eines Menschen, der jeden Morgen eine Runde joggen geht, ist das Programm eines anderen Menschen, der morgens nur aufsteht, mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt und sich an den Schreibtisch setzt. Und das ist epigenetisch gespeichert. Und das wirkt sich auch noch 10, 20, 30 Jahre später noch aus, wenn sie ihr Leben nicht ändern. Dann kann es natürlich zurückgestellt werden. Das ist das Schöne daran. Es ist anders als die Genetik, die Schicksal ist. Der Text der Gene, den können sie nicht verändern. Es kann eine zufällige Mutation geben, aber das ist Zufall und läuft unheimlich langsam ab. Das ist Darwin'sche Evolution. Aber sie haben einen ganz anderen Mechanismus zur Anpassung, nämlich das Gedächtnis ihrer Zellen für Umwelteinflüsse, das epigenetische Gedächtnis. Und damit können sie mehr oder weniger gezielt an ihrer Gesundheit arbeiten. Und das noch Bessere daran ist, sie müssen es nicht ständig tun. Herr Köp hat eben gesagt, mein Buch ist kein Ratgeberbuch. Das ist auch ganz wichtig. Ich schreibe keine Ratgeber, weil Ratgeber sind Unfug. Die basieren auf dieser Definition der Weltgesundheitsorganisation, dass Gesundheit irgendein Zustand ist, den wir anstreben sollen und der für jeden Menschen irgendwie gleich ist. Wir sind aber total verschieden. Wir haben unterschiedliche Gene, wir haben eine andere Vergangenheit und wir leben ein unterschiedliches Leben. Das heißt, der Ratschlag, der für Sie gut ist, der ist für Sie vielleicht völlig verkehrt. Ratgeber machen ganz viel falsch, weil sie die Menschen über einen Kamm scheren. Sie selber, sie wissen am ehesten, was gut für sie ist. Und sie wissen, es gibt Strukturen in ihnen drin, die sorgen dafür, dass sie sich an ihre Umwelt anpassen. Mit dem, was sie tun. Mit dem, was die Umwelt mit ihnen tut. Und diese Strukturen sind verstellbar in beide Richtungen. Das heißt, sie müssen nicht stur irgendwelchen Gesetzen und Regeln folgen, die sie jeden Tag stur einhalten. Sie müssen nur dafür sorgen, dass im Schnitt das Positive überwiegt. Das heißt, ich kann sehr wohl auch mal Pommes frites essen und ein Dessert essen und faul sein und so weiter. Ich sollte es vielleicht nur nicht ständig tun, sondern ich sollte auch immer mal im Mittel muss es sozusagen in die bessere Richtung gehen. Oder ich kann mich natürlich auch entscheiden, ich mache das einfach so. Dann wird mein Körper aber auch darauf geprägt, dass ich es gewohnt bin, sehr oft zum Beispiel mich ungesund zu ernähren. Und da weiß man heute auch, dass das unter Umständen das Risiko, die daraus resultierenden Krankheiten zu bekommen, eher verringert, weil der Körper damit besser umgehen kann. Also es ist sehr komplex. Das alles ist Gedächtnis der Umwelteinflüsse und das wird alles zum Großteil epigenetisch gespeichert. Und das Spannende dabei ist, dieses wird von Zellen auch vererbt. Und jetzt meine ich immer noch nicht vererbt an meine Kinder und Enkel, sondern die Zellen in mir drin, die sind in der Lage, wenn sie sich teilen, es an ihre Tochterzellen zu vererben. Das heißt, das ist ganz wichtig. Als Jean Calment 122 Jahre alt war, da hatte sie praktisch keine Zellen mehr, die gelebt haben, außer vielleicht die Nervenzellen, keine Zellen mehr, die gelebt haben, als sie noch im Leib ihrer Mutter war. Wir erneuern uns permanent. In unserem Körper sind Stammzellen und aus diesen Stammzellen heraus erneuert sich unser Körper permanent. Und die Informationen über die Umwelt, die in den Stammzellen gespeichert sind, die zurückreichen, vielleicht sogar das in die 3 Monate, bevor wir überhaupt gezeugt worden sind, deshalb nämlich 1 Jahr vor der Geburt, ich komme noch drauf, die so weit zurückreichen, diese Informationen, die sind in den Stammzellen gespeichert, werden von ihnen immer wieder vererbt, weitergegeben an die Tochterzellen, die von ihnen abstammen. Und wenn wir 100 Jahre alt sind oder im Fall von Frau Calmont 120 Jahre alt sind, dann erinnern sich alle unsere Zellen noch daran, weil epigenetische Informationen von Zellen vererbt werden können. Und das Allerspannendste, das habe ich jetzt aber auch schon deutlich genug gesagt, ist, diese Strukturen sind reversibel, sind potenziell reversibel. Wir haben Zugriff darauf, weil sie sind ja gerade dafür gedacht, dass sie sich wieder verändern, wenn die Umwelt sich verändert. Sie sind dazu da, dass wir uns an wechselnde Umweltbedingungen gut anpassen können und nicht angewiesen sind auf die Darwin'sche Evolution, die vielleicht zur Entwicklung von Arten beiträgt. Aber wir sehen ja, wozu es führt, bei vielen Punkten auch, wenn es um Gesundheit, wenn es um Krankheiten geht, dass eben Evolution so langsam ist. Zum Beispiel bei den inneren Uhren. Für Steinzeitmenschen war es kein Problem, morgens früh aufzustehen. Da hätte man in der Steinzeit während Schulbeginn um 7.40 Uhr wunderbar gewesen, weil Steinzeitmenschen den ganzen Tag an der frischen Luft waren und draußen waren und dem Tageslicht ausgesetzt waren. Und dann wird man abends früher müde. Die inneren Uhren ticken aber anders. Wir sind heute viel in geschlossenen Räumen. Unser Leben ist nicht mehr das Leben in der Steinzeit. Und deshalb haben wir all diese Probleme und den chronischen Schlafmangel. Das ist nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass wir so viel sitzen und so wenig bewegen, dafür kein Sinnesorgan haben und dass daraus so viel Rückenschmerzen und Übergewicht resultieren. Das kennen Sie aber alles. Das Entscheidende ist aber, das sind die genetischen Anpassungen und wir haben darüber hinaus eben die epigenetischen Veränderungen, die uns helfen, dann doch ein ganzes Stück weit mit diesen Krankheiten besser umzugehen. Sprache zwischen Erbe und Umwelt, das heißt, egal was sie tun, in jedem Moment das Klima, das herrscht, die Zigaretten, die sie rauchen, der Stress, dem sie ausgesetzt sind, Erlebnisse im Mutterleib, Belastungen aller Art, Vergiftungen, alles wirkt bis tief in ihre Zellen hinein und hat das Potenzial, diese zu verändern. Moshe Siff, ein Epigenetiker aus Kanada, der sagte einmal, wenn das wirklich stimmt, und man weiß heute, dass es stimmt, wenn die Umwelt tatsächlich eine Rolle bei der Veränderung unserer Epigenome spielt, dann können wir eine Brücke schlagen zwischen biologischen und sozialen Prozessen. Und das, meine Damen und Herren, das hat auch Moshe Siff gesagt, das ändert unsere Sicht des Lebens total. Dank Epigenetik sind Biologie und Soziologie nicht mehr unterschiedliche Wissenschaften, weil wir beginnen es geradezu. Gerade erst. Also wir müssen noch abwarten, dass es rauskommt. Aber wir sind dabei. Sie dürfen es miterleben, was es bedeutet, wenn man liest, wenn man erforscht, wie soziale Prozesse die Biologie verändern. Wie Biologie und Soziologie verschmelzen und sich unsere Sicht des Lebens radikal verändert. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele zeigen oder erklären, was Wissenschaftler heute eigentlich messen können. Sie können Sport machen mit Probanden, denen sie 3-4 Monate immer nur ein Bein trainieren, mit einem Ergometer, wo immer nur ein Bein trainiert wird, das andere nicht. Und sie machen kleine Stanzproben aus der Muskulatur und vergleichen die Zellen des trainierten Beins mit den Muskelzellen des untrainierten Beins. Und sie stellen fest, genetisch tut sich gar nichts, aber epigenetisch verändert sich die Regulation von über 4000 Genen in diesen Muskelzellen. Und weil man heute weiß, wozu viele dieser Gene gut sind, können sie auch mit guten Computern und guten Algorithmen berechnen, was sie da eigentlich verstellen, wenn sie Sport machen. Sie verstellen riesige Netzwerke von Genen, wo 1000 Gene vielleicht beteiligt sind. Und diese Netzwerke, wo einzelne Gene aktivierbarer werden, andere werden weniger gut aktivierbar, das macht aus ihrem Muskel, der vorher ein schlapper, untrainierter Muskel war, den Muskel letztlich eines Hochleistungssportlers, der super stabil ist, der Energie unheimlich gut verwerten kann, der Energie auch gut speichern und wieder freigeben kann, der auf Dauer belastbar ist. Dafür sind diese Netzwerke zuständig. Da gibt es kein Fahrradfahrer-Gen, da gibt es kein Muskelstärke-Gen. Das sind tausende von Genen zugleich. Und Sie können sowas heute messen. Das ist das Neue. Sie können auch messen, wenn Sie Fahrrad fahren, dass nach 20 Minuten schon sich die Epigenetik in Ihren Muskelzellen beginnt zu verändern. Und sie können auch, viele trainieren ja oder gehen wandern oder so, nicht wegen ihrer Muskelzellen, sondern wegen ihrer Fettzellen. Auch das kann man messen. 6 Monate Ausdauertraining verändert radikal die Epigenetik ihrer Fettzellen. Und zwar an 7663 Genen. Zumindest ist das das Resultat einer Studie. Also die Fettzellen verändern sich komplett. Und das ist ja das, was sie, glaube ich, auch wollen, wenn sie Fahrrad fahren oder laufen gehen oder so. Auch Stress wirkt. Sie können mit Menschen einen Stresstest machen. Schon 10 Minuten später messen sie epigenetische Veränderungen im Blut der Menschen, die getestet worden sind. Und zwar nicht irgendwo, sondern sie messen es am Gen für den Oxytocin-Rezeptor. Der Oxytocin-Rezeptor ist, oder das Hormon, der Botenstoff Oxytocin, ist wichtig für unsere Bindungsfähigkeit neben vielen anderen Sachen. Wenn also das Gleiche auch im Gehirn passiert, das können Sie bei Menschen leider nicht untersuchen, wenn das Gleiche auch im Gehirn passiert, dann heißt das, dass Stress schon 10 Minuten später vielleicht Ihre Bindungsfähigkeit, die Art, wie Sie mit anderen Menschen interagieren, verändert, weil Ihr Hirnstoffwechsel sich verändert. Natürlich ist es so, dass wenn Sie nur einmal diesen Stress haben, diesen Test machen, dann verschwindet das wieder. Dann stellt sich die Epigenetik zurück. Sie brauchen keine Angst haben, einmal Stress und oh Gott, ich bin jetzt, mein Depressionsrisiko ist bis ans Ende meiner Tage erhöht. So ist es natürlich nicht. Aber wenn der Stress immer wieder kommt und toxisch wird und nicht mehr verarbeitet werden kann, dann beginnen sich diese epigenetischen Muster einzufrieren. Und dann verändert die Zelle ihr Programm und dann steigt tatsächlich ihr Erkrankungsrisiko. So muss man sich das vorstellen. Und man kann tatsächlich auch messen, was jetzt passiert, wenn Sie jetzt zum Beispiel das dann wieder zurückdrehen. Das sind ganz neue Studien, das sind 1-2 Jahre alt und man braucht, die waren früher auch gar nicht möglich, weil man überhaupt nicht die technischen Voraussetzungen dafür hatte, solche Dinge zu messen. Aber heute geht das. Sie können mit Menschen Psychotherapie machen und können messen anhand epigenetischer Veränderungen, ob die Psychotherapie erfolgreich war oder nicht. Das hat eine der vielen Studien, eine der bekanntesten, hat Katharina Domschke gemacht. Die ist jetzt in Freiburg an der Uniklinik. Die hat Patientinnen mit Angststörungen behandelt, mit Verhaltenstherapie. Und man wusste immer schon, das wirkt bei vielen Patientinnen, ist sehr effektiv. Und sie hat dann geguckt, in dieser Gruppe von Patienten hat es ungefähr bei der Hälfte gewirkt, bei der anderen Hälfte nicht. Und sie hat sich die Epigenetik an einem bestimmten Gen angeschaut. Also Sie können davon ausgehen, die Genregulation ist wieder an 1000 Genen oder mehr verstellt worden durch die Psychotherapie. Aber sie hat sich jetzt nur ein Gen rausgepickt, um sozusagen einen Biomarker zu haben, an dem sie gut erkennen kann, ob da was passiert oder nicht. Macht man in der Medizin ja ganz oft. Wenn Sie Fieber messen, wissen Sie auch nicht, ob jetzt Ihr Immunsystem tatsächlich, wie viel Krankheitserreger das bekämpft. Aber Sie haben einen Biomarker dafür, dass Sie wieder gesund werden. Und darauf kommt es Ihnen ja in Wahrheit an. Und so ist es hier auch. Bei den Angstpatientinnen, die durch die Verhaltenstherapie gesund geworden sind, hat sich die Epigenetik an diesem einen Gen normalisiert. Sie war nicht mehr zu unterscheiden von der von gesunden Menschen. Und bei den anderen ist es gleich geblieben. Und das ist etwas sensationell Neues. Das zeigt nämlich, dass Psychologie in Wahrheit auch nur Medizin ist. Und so wie ich eben davon sprach, dass Biologie und Soziologie eins werden, so werden angesichts der Epigenetik sehr wahrscheinlich auch Psychologie und Medizin eins werden. Weil Psychologen plötzlich, genau wie Mediziner, knallhart molekularbiologisch nachweisen können, dass das, was sie tun, funktioniert. Dass es messbar ist. Für uns alle ist die gute Botschaft daraus, erstens natürlich, wenn wir ein ernsthaftes Problem haben, sollten wir uns Hilfe suchen. Wir sollten uns coachen lassen, wir sollten nicht zu lange warten. Probleme, es gibt Experten, die uns helfen bei Problemen, gerade auch bei psychischen Problemen. Und wir sollten motiviert sein, wir sollten nicht sagen, ach, meine Oma hatte schon Depressionen und mein Großvater auch und in meiner Familie alle hatten immer Depressionen, das muss ein Depressionsgen sein, ich brauche gar nicht hier irgendwie zur Psychotherapie gehen, das wird sowieso nichts, ist genetisch bedingt. Nein, ist es nicht. Ich werde Ihnen gleich über die perinatale Programmierung berichten, da werden Sie sehen, dass in einer Familie Krankheiten wie Depressionen, wie Übergewicht, wie Adipositas, wie Diabetes gehäuft auftreten können, dass eine hohe Erblichkeit da sein kann, ohne dass die Gene dafür verantwortlich sind, der Text der Gene. Sie können heute messen, dass Sie, wenn Sie toxischen Dauerstress haben, dass sie schneller altern. Jede ihrer Zellen hat Cortisolrezeptoren, Andockstellen, die messen, wie viel Stresshormone in ihrem Körper sind. Und die verändern die Epigenetik in den Zellen. Alle ihrer Zellen reagieren irgendwie auf Stress und vor allem, sie altern einfach schneller. Sie können das biologische Alter eines Menschen anhand epigenetischer Strukturen heute auf 3,6 Jahre genau vorhersagen. Die berühmte Horvath'sche Uhr. Ich glaube, hier in Österreich, das kann man sogar Speichelproben bei einer Institution einreichen. In Großbritannien und in Österreich geht das meines Wissens. Die machen dann eine epigenetische Analyse und die sagen Ihnen zum Beispiel, ob Sie 5 Jahre jünger sind, biologisch gesehen, als Ihr Alter. Oder also Sie sagen Ihnen, ob Sie in Richtung Jalkamon gehen. Sie sagen Ihnen natürlich auch, wenn es umgekehrt ist. Sie können Ihnen sagen, ob Sie noch rauchen, ob Sie jemals geraucht haben, ob Sie vor 10 Jahren aufgehört haben zu rauchen oder vor 20 Jahren aufgehört haben zu rauchen. Das können Sie heute aus den Epigenomen Ihrer Mundschleimhautzellen ablesen. Und einige Dinge mehr. Das ist schon sehr, sehr faszinierend. Und es ist kein Wunder, dass diese Wissenschaft so unglaublich bedeutend ist und wahrscheinlich auch sich entsprechend weiterentwickeln wird. Dass auch so viele junge Leute sich überlegen, in diese Richtung vielleicht mal in die Forschung zu gehen. Weil dort wirklich, wirklich, da tobt der Bär sozusagen. Aber ich möchte Ihnen jetzt weniger über diese Wissenschaft erzählen, sondern ich möchte Ihnen sagen, was bedeutet das eigentlich für Sie und für uns, für unsere Kinder, für die Gesellschaft, für Gesundheitsprävention, für Public Health, ganz wichtiger Punkt, für die Gesundheit der Gesellschaft von morgen, öffentliche Gesundheit. Und da ist es tatsächlich wichtig, dass wir eben lernen, vielleicht auch mal Fahrrad zur Arbeit zu gehen, fahren oder immer bewusst Pausen einzubauen, abzuschalten, Musik zu hören, vielleicht auch tagsüber mal ein Nickerchen zu machen. Gesunde Ernährung, mehr Bewegung brauche ich gar nicht betonen. Diese Dinge, Sie wissen das alles. Sie müssen versuchen, diese Dinge, wo es geht, in Ihren Alltag einzubauen und nicht nur in der Woche Wellnessurlaub ein völlig gesundes Leben leben, vielleicht 3 Kilo abnehmen und sich dann wundern, dass Sie zu Hause nach 2 Wochen wieder mindestens das alte Gewicht haben, wenn nicht noch mehr. Weil so verstellen Sie natürlich die Programme in Ihren Zellen nicht, sondern Sie verstellen die Programme in Ihren Zellen, indem Sie täglich einmal oder wöchentlich 3-mal ein bisschen was für Ihre Gesundheit tun. Das muss vielleicht gar nicht so viel sein, das muss aber immer wieder wirken. Und dann verändert es Sie. Und dann gibt es auch keinen Jojo-Effekt, dann ist auch nicht die Enttäuschung irgendwann da. Das ist der Punkt, der Sie individuell betrifft. Und das geht in jedem Alter. Und dann kommt aber dieser Punkt, worauf ich gleich noch eingehen werde, der so wichtig ist, diese perinatale Zeit, wenn wir über öffentliche Gesundheit reden, über die Gesundheit der Generationen, der kommenden Generationen, dann müssen wir in den Blick nehmen die Zeit, wo Kinder ganz klein sind, wo Kinder noch im Mutterleib sind, bis hin zu der Zeit, wo Eltern überhaupt ihren oder zukünftige Eltern ihren Kinderwunsch äußern. Das Wissenschaftsmagazin Lancet, das Medizinermagazin Lancet, eines der größten medizinischen Fachzeitschriften, die hat im Frühjahr eine Serie von 3 Artikeln publiziert. Da ging es um präkonzeptionelle Gesundheit. Um Gesundheit vor der Zeugung. Was ist das denn für ein Quatsch? Ihre Gesundheit soll früher begonnen haben, als der Moment, wo Ihre Mutter empfangen hat. Wie kann das sein? Sie sind doch erst gezeugt worden in diesem Moment. Und ich habe ja vorhin auch gesagt, Herr Köp hat es schon gesagt, Ihre Gesundheit beginnt sozusagen schon 12 Monate, bevor Sie geboren sind, also 3 Monate, bevor Sie gezeugt worden sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da muss die Gesellschaft viel, viel mehr Augenmerk drauf legen, dass werdende Eltern junge Menschen, die vielleicht erst in 1, 2, 3 Jahren Kinder bekommen wollen, dass die gesund leben und dass man sie dabei unterstützt, nicht unter Druck setzt, nicht noch mehr Verantwortung aufbürdet, sondern sie dabei unterstützt. Und gerade junge Eltern und werdende Eltern, die sowieso schon so viel Druck haben in unserer Gesellschaft, denen immer gesagt wird, ihr seid so wichtig, das ist auch wichtig für die Gesundheit eurer Kinder, das weiß man ja schon länger, denen muss man Druck nehmen. Denen muss man Freiheiten geben, die muss man entlasten, damit sie eine gute Bindung zu ihren Kindern aufbauen können. Weil dann werden die Kinder auf Gesundheit, dieser Prozess von Gesundheit, der dann abläuft, der prägt sie so, dass sie später ein geringeres Erkrankungsrisiko haben. So muss man es eigentlich richtig formulieren. Ich habe es gesagt, der Hintergrund ist der, dass in dieser Zeit die Organe sich ausbilden und besonders empfänglich für Umweltsignale sind. Und deshalb jeder Cent, den die Politik in die Hand nimmt und in die Gesundheit von werdenden Eltern, in die Entlastung von werdenden Eltern führt, investiert und in die Gesundheit kleiner Kinder, dieser Cent wird später doppelt, dreifach, zehnfach zurückgezahlt. Und er ist viel, viel mehr wert, auch wenn das jetzt hart für Sie ist, als der Cent, den man in 30-, 40-, 50-jährige Menschen investiert. Also da muss Gesundheitsprävention ansetzen. Man weiß zum Beispiel heute, dass Kinder mit einem Geburtsgewicht über 4000 Gramm, war nur der Test, dass sie noch alle wach sind, einem Geburtsgewicht über 4000 Gramm ein doppelt so hohes Übergewichtsrisiko haben wie andere Kinder. Und dass untergewichtige Kinder auch ein erhöhtes Risiko für ganz viele Volkskrankheiten haben. Darauf wird auch schon vermehrt geachtet, dass Mütter während der Schwangerschaft unterschiedlich viel zunehmen. Wenn sie sehr übergewichtig sind, dann müssen sie gar nicht so viel zunehmen. Wenn sie untergewichtig sind, müssen sie ordentlich zunehmen, weil das die Kinder programmiert darauf, wie ihr Übergewichtsrisiko später im Leben ist. Man kann das sogar messen mit Epigenetik. Es gibt eine Studie, die hat sich die Kinder von Müttern angeschaut, die eine Magen-Bypass-Operation gemacht haben, also stark adipöse Frauen, die ihren Magen verkleinern lassen haben. Und die haben ein Kind bekommen vor dieser Operation und ein Kind nach der Operation. Ist eigentlich alles gleich geblieben. Die Mutter ist gleich geblieben, der Vater ist hoffentlich gleich geblieben. Die Art, wie sich die Mutter ernährt, ist wahrscheinlich gleich geblieben, aber die Menge ist total reduziert worden. Viel weniger Kalorien. Und jetzt messen sie die Kinder, gucken sich die Kinder an, die Epigenetik, und sie sehen an, lassen Sie mich gucken, 5928 Genen finden sie, dass sie anders epigenetisch reguliert sind. Und darunter sind auch Gene, die das Risiko für Volkskrankheiten ausmachen. Und man weiß, dass das Kind, was vor der Magen-Bypass-Operation geboren worden ist, auch ein erhöhtes, stark erhöhtes Risiko im Vergleich zum anderen Kind hat für all diese Krankheiten. Also man kann diese Sachen inzwischen sehr, sehr gut messen. Und es gilt natürlich genauso nicht nur für Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Krankheiten, sondern es gilt natürlich all das auch für Krankheiten der Persönlichkeit oder für Persönlichkeitsstörungen. Also letztlich für die epigenetische Regulation des Gehirnstoffwechsels. Da sind dann eben nicht Kreisläufe wie Insulin oder so betroffen, sondern da ist dann ein Kreislauf, da sind Hormonsysteme wie Cortisol, Serotonin, Oxytocin, also die berühmten Gehirnbotenstoffe, die letztlich unsere Persönlichkeit ausmachen, die sind da betroffen. Und Sie finden zum Beispiel bei jeder psychischen Krankheit, wenn Sie schauen, Korrelationen zwischen epigenetischen Auffälligkeiten und eben diesen Krankheiten. Das sind reine Korrelationen. Man weiß nicht, ist vielleicht die epigenetische Veränderung auch erst eine Folge der Krankheit. Das kann man auch mit solchen Studien gar nicht sagen. Aber es gibt Hinweise, Indizien, ganz viele, die zeigen, dass viele dieser Veränderungen vielleicht schon in dieser perinatalen Phase passiert sind. Irgendwann zumindest in der Vergangenheit. Die Menschen sind vielleicht öfters traumatisiert worden, vielleicht auch als Soldaten im Krieg oder so. Und das hat sie epigenetisch verändert und hat dann das Risiko erhöht für eine psychische Krankheit, vielleicht eine posttraumatische Belastungsstörung. Ja. Ganz wichtig ist eben diese Phase um die Geburt. Und da gibt es dieses Phänomen der Bindung, der Eltern-Kind-Bindung. Sie alle wissen, wie unerhört wichtig die ist bei Menschen, eine gute Bindung der Eltern zu ihrem Kind. Das muss gelernt werden. Das müssen gerade heute junge Menschen mehr lernen als früher. Das hat Karl-Heinz Prisch sehr gut untersucht. Und auch hier ist wieder wichtig, dass die Gesellschaft werdende Eltern entlastet und unterstützt, damit sie Zeit haben, Bindung zu ihren Kindern aufzubauen. Bindung ist ein zutiefst epigenetischer Prozess. Man hat das bei Präriewühlmäusen untersucht, sehr gut. Präriewühlmäuse sind natürlich keine Menschen, aber sie sind Meister der Bindungsfähigkeit. Sie sind Meister der Monogamie. Es gibt keine monogameren Wesen auf der Erde. Wenn die sich einmal gepaart haben, dann sind sie sich zeitlebens treu. Sie gehen nie fremd. Und man kann sogar Präriewühlmäuse nehmen, zwei zusammensetzen, ohne dass sie sich paaren. Und man gibt ihnen ein epigenetisches Medikament, was die Epigenetik in ihrem Gehirn verändert. Und sie sind sich auch ein Leben lang treu. Also so einfach ist es bei uns Menschen natürlich nicht. Ist ja auch eine sehr unerfreuliche Vorstellung. Aber das Entscheidende dabei ist, Phänomene wie Bindung sind dort sind, spielen epigenetische Prozesse eine wichtige Rolle. Und das hat am deutlichsten untersucht Michael Meany aus Kanada. Das Experiment kennen Sie wahrscheinlich mit den sogenannten Non-Licking Rats, den Ratten, die ihre Kinder nicht lecken, nicht umsorgen, kein Licking and Grooming-Verhalten machen, also keine Fellpflege betreiben. Diese Ratten kennt man schon lange. Man weiß, dass es einzelne Mütter gibt, die umsorgen, kümmern sich sozusagen nicht genug um ihr Kind. Warum, weiß man nicht. Und man weiß, dass diese Kinder ängstlich aggressiv werden, zeitlebens, und dass sie selber als Mutter sich auch schlechter um ihre Kinder kümmern. Und ähnliche Prozesse, solche transgenerationellen Prozesse, kennt man ja auch von Menschen. Menschen, die als Kind geschlagen werden, schlagen ihre Kinder später auch überdurchschnittlich häufig und solche Dinge. Nun kann man die Ratten nicht auf den Menschen übertragen. Also zum Beispiel kümmern sich bei uns Menschen auch Väter, Großeltern, Betreuungspersonen um die Kinder. Bei Ratten tun es nun mal nur die Mütter. Aber das Grundprinzip, das scheint bei uns sehr ähnlich abzulaufen. Und das hat Michael Meany herausgefunden. Bis zu ihm hat man natürlich auch hier wieder gedacht, es muss ein Gen geben. Sie kennen das Prinzip jetzt schon, das Non-Licking-Gen, weil das pflanzt sich ja von Generation zu Generation fort, muss also genetisch sein, was auch sonst, geht ja anders nicht. Ist aber nicht, das Gen existiert nicht. Man hat es gesucht und gesucht und gesucht, nicht gefunden. Michael Meany hat geschaut, dann gucken wir uns doch mal die Epigenetik an. Und er hat entdeckt, dass an einem bestimmten Gen, dem Glucocorticoid-Rezeptor-Gen, in bestimmten Zellen, nämlich dem Hippocampus des Gehirns, dass da, wenn die Ratten geboren werden, ganz viele Methylgruppen an dem Gen sitzen und dass dieses Gen deshalb nicht abgelesen werden kann. Das Gen ist aber unerhört wichtig an dieser Stelle, um das Stresshormon Cortisol zu messen und der Ratte mitzuteilen, wie stressig die Umgebung ist. Und eine Ratte, die wenig dieser Rezeptoren hat, die kann zeitlebens schlecht Stress abbauen. Die lebt sozusagen dauerhaft im Stress. Die hat eine sehr, sehr schlecht regulierbare Stressachse. Und jetzt kommt die Mutter und macht ganz viel Fellpflege und im übertragenen Sinn, so beschreibt es auch Michael Meany, leckt sie sozusagen diese Methylgruppen von diesem Gen weg. Die verschwinden, das Gen kann super gut abgelesen werden. Es gibt ganz viele Rezeptoren an dieser Stelle und diese Tiere können sehr gut Stress verarbeiten, sind sehr widerstandsfähig, sie sind wenig ängstlich, wenig aggressiv und sie kümmern sich gut um ihre Kinder, wenn es soweit ist. So einfach sozusagen ist es. Bei den einen, die werden auf eine gefährliche Umwelt programmiert, wo es Sinn macht, ängstlich und aggressiv zu sein. Die Mutter kann sich nicht um sie kümmern. Die Umwelt ist offensichtlich gerade gefährlich. Die Mutter hat Wichtigeres zu tun. Und da ist es sinnvoll, aggressiv zu sein. Und die anderen, die werden in die positive Umwelt hinein geprägt. Sie finden diese Prozesse sogar bei Ohrwürmern. Sie finden sie bei Affen. Überall, wo es Brutpflege gibt, laufen ähnliche Prozesse ab. Das ist offensichtlich ganz, ganz wichtig. Und Sie können tatsächlich inzwischen messen, dass ganz ähnliche Sachen auch bei Menschen passieren. Sie können Studenten anschauen oder Schüler im Alter von 10 bis 19 Jahren, können die epigenetisch untersuchen und sie können Veränderungen feststellen an diesen Rezeptoren, an diesem Glucocorticoid-Rezeptorsystem, ähnlich wie bei den Ratten von Michael Meany. Und sie können die wiederum korrelieren damit, was die Mutter in der Schwangerschaft erlebt hat. Wenn die Mutter während der Schwangerschaft extremste Gewalterfahrungen gemacht hatte, also wirklich mehrfach heftig traumatisiert worden ist, dann sehen Sie das in der Epigenetik der Stressregulation Ihrer 19-jährigen Kinder noch. Und Sie sehen ganz ähnliche Veränderungen, wenn die Kinder selbst nach der Geburt im ersten Lebensjahr traumatisiert worden sind, Gewalterfahrungen gemacht haben. Das hat für die epigenetische Ebene sozusagen keinen Unterschied, ob die Mutter in der gefährlichen Umwelt war oder das Kind selbst. Und in dieser Richtung gibt es viele, viele Studien mehr. Da müssen Sie dann vielleicht in meinem Buch noch ein bisschen nachlesen. Sonst läuft mir jetzt auch die Zeit davon. Sie können Kinder, die in schlechten Kinderheimen, in katastrophalen Kinderheimen aufgewachsen sind, unterscheiden sich epigenetisch von Kindern, die in positiven, guten Kinderheimen aufgewachsen sind. Und sie tun das zum Beispiel an einem Gen, von dem man weiß, dass, wenn es jetzt genetisch verändert ist, dass es für auffälliges soziales Verhalten verantwortlich ist. Also sie bewegen sich hier wirklich genau in diesen Bereichen. Sie können diese Prozesse allmählich lesen. Sie können erfassen, wie die Soziologie unsere Biologie verändert. Und ich habe jetzt hier drei Zitate mitgebracht von Wissenschaftlern, die das auch sozusagen auf den Punkt bringen. Dirk Hellhammer, der Stressforscher aus Deutschland, der Entwickler des Trierer Stresstests, der sagt zum Beispiel, Veränderung der Epigenetik während der Schwangerschaft und in den ersten Monaten nach der Geburt scheinen der wichtigste Faktor bei der späteren Stressverwundbarkeit zu sein. Herr Schiff sagt sowas Ähnliches und Joachim Bauer, der ja auch schon mal hier geredet hat, der sagt zum Beispiel, ein Staat, der Eltern nicht ausreichend Möglichkeiten einräumt, sich in der frühen Lebensphase ihrer Kinder intensiv um diese zu kümmern, zahlt später einen hohen Preis in Form einer Zunahme psychischer, insbesondere depressiver Störungen und anderer Stresskrankheiten. Stresskrankheiten sind auch Übergewicht, Adipositas, Herz-Kreislauf-Krankheiten. Auch das Risiko für Krebs wird durch toxischen Stress beeinflusst. Das ist alles heute bekannt. Dennoch, ich möchte nochmal daran erinnern, wir dürfen jetzt nicht hingehen und die Mütter für alles verantwortlich machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen auch nicht die Väter für alles verantwortlich machen, sondern wir müssen Müttern und Vätern helfen, dass sie mit dieser Situation besser umgehen können. Weil wir heute viel, viel besser als früher wissen, wie entscheidend diese Phase ist. Und zwar nicht in dem Sinn, dass wir ihnen ganz, ganz enge Vorschriften machen. Wir wären als Menschen schon längst ausgestorben, wenn wir dazu empfindlich wären. Wir müssen nur aufpassen, dass die Extreme nicht eintreten. Totale Verwahrlosung und so weiter. Wir müssen den Eltern Sicherheit geben, sie daran erinnern, dass sie das intuitiv Richtige machen. Dass sie ihre Kinder lieb haben. Dass sie die Chance haben, eine gute Bindung zu ihren Kindern aufzubauen, dann machen die schon von allein alles richtig. Ihnen bloß nicht zu sehr reinreden. Das ist, glaube ich, nicht der Sinn der Sache. Ja, so viel zu diesem Punkt der perinatalen Programmierung. Jetzt möchte ich noch ganz kurz ein paar Minuten, 5 Minuten, was sagen zu der transgenerationellen Epigenetik. Weil das ist ja ein Punkt, über den meistens geredet wird, wenn über Epigenetik geredet wird. Aber das ist eigentlich ein falsches Verständnis von Epigenetik. Das tun eher so die Esoteriker und so, die tatsächlich einem einreden wollen, dass vielleicht irgendwelche Dinge, die einen beeinflussen, dass die tatsächlich allein verantwortlich zurückzuführt werden können auf Erlebnisse der Großeltern, Urgroßeltern und solche Sachen. Es ist tatsächlich heute sehr wahrscheinlich, dass auch das, was meine Großeltern erlebt haben, was meine Urgroßeltern im Ersten Weltkrieg erlebt haben, dass diese Dinge vielleicht auch in irgendeiner Form in mir weiterwirken. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das so entscheidend ist. Ich glaube, es ist viel entscheidender, was meine Mutter gemacht hat, dass meine Mutter mich lieb gehabt hat. Das ist viel entscheidender. Und das sollen wir nicht vergessen bei diesen Punkten. Und trotzdem möchte ich natürlich jetzt über dieses Gebiet reden, weil es so unglaublich spannend ist, weil es für Biologen vor allem auch wahnsinnig spannend ist, dass vielleicht Lamarck ein bisschen recht gehabt hat, der behauptet hat, Umweltanpassungen werden auch an folgende Generationen weitervererbt. Und tatsächlich kann man heute messen, sie können kleine Mäuse traumatisieren, sie können sie vergiften, sie können sie fehlernähren, sie können das auch mit Ratten machen, sie können solche Sachen mit Meerschweinchen machen. Überall, wo sie sowas machen, finden sie die ähnlichen Resultate. Also sie machen das mit kleinen, jungen Tieren, lassen sie groß werden und lassen sie Nachkommen zeugen. Und dann, dass der schädliche Umwelteinfluss, der Stress, das Trauma, die Fehlernährung, die Vergiftung, die bleibt dann, die wird nie wieder auftreten. Sie passen, sorgen dafür, dass es dann allen Ratten, Mäusen, Meerschweinchen total gut geht. Und trotzdem werden sie in der nächsten Generation Effekte messen, erhöhtes Übergewichtsrisiko, Aggressivität, depressionsähnliches Verhalten. Und sie werden das, und in einigen Studien messen sie das auch noch 2, 3, 4 Generationen später. Sie messen teilweise epigenetische Veränderungen in den Keimzellen. Sie können sogar mit epigenetischen Botenstoffen, die können Sie in befruchtete Eizellen hinzugeben, sogenannte MikroRNAs. Und nur durch diese paar Botenstoffe, 12 Stück, können Sie erreichen, dass die nächste Generation von Mäusen sich verhält, als wären sie traumatisiert worden. Nur weil diese 12 Botenstoffe in den Spermien traumatisierte Mäusemännchen auch erhöht sind. Also die enthalten offensichtlich die Botschaft. Sie können bei Menschen, bei Männern, auch eine Magen-Bypass-Operation machen, wenn sie adipös sind, natürlich. Und das Spannende ist, Sie können sich dann deren Spermien angucken und Sie werden sehen, dass sich die Spermien epigenetisch verändern durch die Magen-Bypass-Operation. Das heißt, es sind nicht nur die Mütter, die während der Schwangerschaft vielleicht mal ein bisschen auf ihre Ernährung achten sollten, es sind auch die Väter, bitteschön, die bevor sie überhaupt die Kinder zeugen, auf ihre Ernährung achten sollen. Auch Zigarettenkonsum, auch Stress verändert die Epigenetik in ihren Spermien, meine Herren. Also, das ist wieder das Stichwort präkonzeptionelle Gesundheit und das ist der Punkt, warum unsere Gesundheit mindestens 3 Monate vor unserer Zeugung beginnt, weil das die Zeit ist, wo Spermien reifen, wo sie aufbewahrt werden und so weiter. Aber sehr wahrscheinlich, das besagt eben die transgenerationelle Epigenetik, beginnt unsere Gesundheit in Wahrheit schon der Gesundheit unserer Eltern. Unsere Gesundheit beginnt in der Kindheit unserer Eltern, vielleicht sogar schon in der Kindheit unserer Großeltern. Und das ist schon spannend. Aber wie gesagt, es gibt kaum Hinweise, dass sowas tatsächlich, also statistisch wasserdichte Hinweise, Belege dafür, dass das wirklich bei Menschen passiert. Es gibt natürlich Erfahrungsberichte, es gibt epidemiologische Befunde. Es gibt einen Ort in Nordschweden, Överkalix, wo wenn die Männer als 10-, 11-Jährige sehr viel zu essen hatten, dann ihre männlichen Nachfahren ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten hatten. Das kann man sich am ehesten so natürlich erklären. Es gibt den niederländischen Hungerwinter, wo die Nazis bei den Niederländern eine fürchterliche Hungernot ausgelöst haben, weil sie die Nahrungszufuhr abgeschnitten haben und der Winter bitterkalt war. Und Sie sehen, dass Menschen, die in der Zeit, deren Mütter damals mit ihnen schwanger waren, dass die ganz viele Krankheiten haben und eine verringerte Lebenserwartung. Das ist Folge der Mangelernährung. Und sie sehen aber jetzt Effekte auch bei deren Kindern. Und man ist gerade jetzt dabei, deren Enkel sich anzuschauen. Und wenn man bei den Enkeln, wenn die jetzt älter werden, auch das erhöhte Risiko für Alterskrankheiten findet, dann sind das schon ziemlich gute Hinweise dafür, dass Dinge hier über mehrere Generationen hinweg weitergegeben werden. Aber insgesamt gibt es sehr, sehr wenig wasserdichte Studien. Was man schon sehr viel besser weiß, wo es tatsächlich sehr viel mehr Hinweise gibt, ist, dass tatsächlich auch schon die Eizellen, das ist jetzt das Letzte, was ein bisschen kompliziert ist, müssen wir alle nochmal nachdenken, dass die Eizellen im Fötus, dass die sich auch schon epigenetisch verändern können. Wenn Sie eine schwangere Frau vor sich haben und diese Frau hat erwartet eine Tochter, dann haben Sie 3 Generationen vor sich. Sie haben die schwangere Frau, Sie haben den Fötus und in dem Fötus sind die Eizellen der übernächsten Generation schon enthalten. Und jetzt gibt es tatsächlich Studien, die zeigen, zum Beispiel eine von Herrn Elbert hier aus Konstanz, dass, wenn der hat befragt, Kinder, die aufgewachsen sind in einem Favela in Brasilien, wo eine sehr, sehr hohe Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung ist. Und er hat bei denen epigenetische Auffälligkeiten festgestellt. Und die konnte er wieder korrelieren damit, dass die Großmütter mütterlicherseits, also da, wo die Eizellen schon da waren, dieser Menschen, die er jetzt befragt sozusagen, dass die mehrfach während ihrer Schwangerschaft geschlagen, misshandelt, vergewaltigt worden sind. Das können Sie bei den Enkeln noch messen. Aber das ist noch kein wirklicher Beleg dafür, dass es über die Keimbahn immer wieder weiter vererbt wird, weil die Eizellen waren damals ja schon da. Aber Sie sehen vielleicht, wie spannend das Gebiet ist und dass sehr wohl, was meine Großmutter erlebt hat, vielleicht mich auch verändern kann. Inwieweit es wirklich relevant ist für meine Gesundheit, das muss man sicherlich auch noch weiter untersuchen. Ja, ich möchte zum Ende kommen. Ich denke, Sie haben begriffen, dass es gar nicht so sehr darum geht, die Gene sich anzugucken oder nur die Umwelt sich anzugucken, sondern wir müssen immer beides zugleich angucken. Wir müssen gucken, was die Umwelt im Gespräch mit den Genen daraus macht, was sie sozusagen aus dem Potenzial in unseren Genen herausholt. Und wenn wir das sehen, dann merken wir, dass wir ein neues Verständnis von Volkskrankheiten, von komplexen Krankheiten, von psychischen Leiden, von Altersstörungen, ein neues Verständnis brauchen, dass diese nämlich über Generationen hinweg weitergegeben werden können, wie zum Beispiel Übergewicht, wie Depression, ohne dass die Gene dafür verantwortlich sein müssen. Beim Hang zu Adipositas hat man inzwischen 50 Fettsuchtgene inzwischen gefunden. Alle addiert, also da geht es um den Text der Gene jetzt, das, was sie wirklich streng genetisch erben, alle addiert erhöhen das Risiko, Übergewicht zu bekommen, nur um 2-3%. Dennoch weiß man, die Erblichkeit von Übergewicht liegt bei 50-80%. Und das kann man am besten erklären, diese Differenz dazwischen, indem wir eben nicht nur die Gene vererben, sondern auch die Art, wie die Gene reguliert werden sollen. Und das müssen wir begreifen und dafür brauchen wir eine neue Biologie der Vererbung, die die Vererbung von Genregulationsmustern mit einbezieht. Und das heißt in der nächsten Konsequenz natürlich, dass Gesundheit etwas ist, was Generationen überschreitet, zwangsläufig als Prozess der Anpassung an Umweltbedingungen über Generationen hinweg abläuft. Wenn wir uns jetzt Jean Calment nochmal angucken und die Frage und die alten Menschen und die Frage aufwerfen, was bestimmt denn nun konkret die Lebenserwartung, ihre Lebenserwartung, wie Sie hier im Raum sitzen, von allen Ihnen, dann ist ein wichtiger Punkt natürlich das Alter. Je älter Sie sind, desto geringer ist Ihre Lebenserwartung. Das Geschlecht spielt eine große Rolle. Frauen werden älter als Männer, das weiß man. Erbkrankheiten spielen eine große Rolle, über die habe ich gar nicht geredet. Aber natürlich sind die auch wichtig, das dürfen wir nicht vergessen. Zigarettenkonsum spielt eine ganz, ganz maßgebliche Rolle. Also im Gegensatz zu Jean Calment, also lieber aufhören, lieber gestern als heute. Übergewicht spielt tatsächlich auch eine ganz wichtige Rolle bei der Lebenserwartung. Und den allerwichtigsten, und es sind ja nur diese letzten Punkte, die wir überhaupt beeinflussen können, und dies ist auch ein Punkt, den wir als Gesellschaft beeinflussen können, der soziale Wohlstand. Armut ist der Killer schlechthin. Aufwachsen in Armut verringert ihre Lebenserwartung radikal. Es gibt einen Genetiker in London, Steve Jones, der nennt als Beispiel immer die Stadt Glasgow. Die Menschen in Glasgow, die haben in den ärmsten Vierteln eine Lebenserwartung, die um 28 Jahre niedriger ist als in den reichsten Vierteln Glasgows. Die Zahlen in Deutschland, die österreichischen habe ich leider nicht präsent, aber die werden ähnlich sein wie in Deutschland. Dort sind es zwischen den ärmsten und den reichsten Menschen 9 bis 11 Jahre, je nach Geschlecht und Studie. Auch das ein massiver Faktor. Das heißt, und das sagt Steve Jones, wir sollten endlich aufhören, ändern zu wollen, wie wir sind. Wir können nicht ändern, wie wir sind, aber wir sollten ändern, wie wir leben. Wir sollten damit beginnen, das zu erforschen. Und wir sollten damit natürlich bei den Armen, bei den Benachteiligten, bei den sozial Schwachen anfangen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Denn, meine Damen und Herren, Gesundheit ist ein generationenüberschreitender Prozess. Und es ist auch besonders wichtig, in dieser Phase, wo der Generationswechsel stattfindet, da einzugreifen. Und dieser Prozess ist ganz bestimmt nicht das Gegenteil von Krankheit. Ich denke, davon habe ich Sie wirklich überzeugt, sondern je kränker Sie sind, desto mehr benötigen Sie diesen Prozess. Und wenn Sie in der Lage sind, eine Krankheit zu überwinden, dann werden Sie davon profitieren. Es ist wie bei Infektionen. Sie können immun gegen Infektionskrankheiten werden, indem Sie sie überwinden oder indem Sie sich impfen lassen. Das ist natürlich noch besser, vor allem je gefährlicher die Krankheit ist. Das heißt, und jetzt kommen wir zu der neuen Definition von Gesundheit. Die stammt von Georges Canguilhem, einem französischen Medizinphilosoph. Der hat sie schon 1943 formuliert. Und der sagt, Gesundheit ist die Fähigkeit, sich anzupassen. Ich denke, besser kann man es nicht formulieren. Ich habe sie eingeführt letztlich in das biologische Substrat, das uns dabei hilft, uns täglich anzupassen. Ich möchte sie motivieren dazu, sich Herausforderungen zu suchen, sich Aufgaben zu suchen, sich nicht in Watte zu packen, sondern Dinge zu tun, Dinge zu bewältigen, weil damit zeigen sie ihren Zellen, sie helfen ihnen im Gespräch mit der Umwelt und sie helfen ihren Zellen dabei, sich anzupassen. Und das ist ihre Gesundheit. Und dann werden sie mit diesen Herausforderungen auch in Zukunft noch besser umgehen können. Passen Sie sich an. Arbeiten Sie dran, wenn Sie es so nennen wollen. Das ist sicherlich auch eine Freude, hoffe ich. Denn, wie gesagt, Gesundheit ist die Fähigkeit, sich anzupassen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr.